ARD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Wir haben in den letzten Jahren alle Diskriminierungen von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften Schritt für Schritt aufgehoben.
Bundeskanzlerin Angela Merkel im Juni 2017. Der Bundestag beschließt die Ehe für alle, also auch für homosexuelle Paare. Die Bundeskanzlerin selbst stimmt dagegen. Aber sie erkannte, dass dieses Gesetz den Schlusspunkt unter eine Entwicklung setzte, die die Gesellschaft längst vollzogen hatte.
Und deshalb hoffe ich, dass mit der Abstimmung heute auch ein Stück gesellschaftlicher Friede und Zusammenhalt geschaffen werden konnte. Herzlichen Dank.
Ein Beispiel für einen gelungenen Wandel, bei dem die Gesellschaft der Politik zuvorkam. In anderen Bereichen geht es dagegen langsam voran, für viele viel zu langsam. Klimawandel, demografischer Wandel, künstliche Intelligenz, die Welt verändert sich. Bürgerinnen und Bürger, Politikerinnen und Politiker kommen kaum hinterher.
Gesellschaft im Wandel – wie wir Veränderungen bewältigen können, von Christoph Drösser.
In dieser Sendung geht es nicht um das, was gerade in der Berliner Politik geschieht. Ob die neue Bundesregierung die vielen Herausforderungen bewältigen kann, die sich ihr stellen, das können wir nicht sagen. Die letzte Regierung scheiterte auch daran, dass sie es in turbulenten Zeiten nicht geschafft hat, die Bevölkerung mitzunehmen auf einen Kurs der Veränderung. Denn Menschen sind zunächst einmal konservative Wesen, sagt der Psychologe Martin Noack, der bei der Bertelsmann Stiftung arbeitet.
Eins dürfen wir nicht vergessen bei dem ganzen Thema Transformation. Das suchen wir uns ja nicht aus. Das kommt über uns herein. Der demografische Wandel ist nicht gesteuert oder gewollt. Das hat sich so ergeben aus bestimmten Rahmenbedingungen. Das mit der Klimakrise, das ist auch die Konsequenz des Tuns von 150 Jahren. Die suchen wir uns nicht aus, die können wir auch nicht abwählen.
Menschen reagieren je nach Typ sehr unterschiedlich auf solche Herausforderungen.
Da gibt es zwei unterschiedliche Herangehensweisen von der Persönlichkeit her. Die einen Menschen sind promotion-oriented, die wollen sich auf Ziele zubewegen, die sehen vielleicht eher die Chancen. Und die anderen Menschen sind eher prevention-oriented von der Persönlichkeit aufgestellt, versuchen eher negative Auswirkungen zu vermeiden und gehen auch nicht so sehr ins Risiko, sondern spielen auf Sicherheit.
Aber was, wenn der Druck so groß wird, dass man sich der Realität des Wandels nicht mehr entziehen kann? Inzwischen leugnet zum Beispiel kaum noch jemand die Tatsache, dass sich das Klima wandelt mit weitreichenden Folgen für unsere Gesellschaft. Wenn wir weitermachen wie bisher, ist die Folge etwas, das Psychologinnen und Psychologen kognitive Dissonanz nennen. Unsere Einsichten und unser Handeln klaffen auseinander.
Auf einer Karibikinsel erwacht nach Jahrhunderten ein erloschen geglaubter Vulkan. Das Leben der 10.500 Einwohner ist bedroht.
Ein dramatisches Beispiel für das Leugnen von Problemen schildert der Wissenschaftsjournalist Stefan Klein in seinem gerade erschienenen Buch Aufbruch, warum Veränderung so schwer fällt und wie sie gelingt. Auf der Karibikinsel Montserrat brach 1997 ein Vulkan aus. Die zerstörte Hauptstadt wurde evakuiert, weil ein weiterer Ausbruch befürchtet wurde. Aber dann wurde Klein Zeuge, wie viele Menschen die Anweisungen der Regierung ignorierten und versuchten, sich zwischen den Trümmern einzurichten. Hier bin ich geboren, hier habe ich immer gelebt und hier werde ich sterben. Ein extremes Beispiel dafür, dass abstrakte Einsichten und emotional bedingtes Handeln einander widersprechen. Stefan Klein listet in seinem Buch 7 Illusionen auf, die uns dazu bringen, uns dem Wandel zu verschließen. Hier sind 3 davon.
Erstens, wir sind Realisten.
Das ist eine Illusion, dass wir die Wirklichkeit so wahrnehmen, wie sie ist. Wir wissen aus der Hirnforschung heute sehr gut, dass unser Bild der Wirklichkeit im Wesentlichen von unseren Vorurteilen bestimmt ist, die allenfalls partiell ein bisschen korrigiert werden durch ein bisschen Wahrnehmung. 90% dessen, was wir für Wirklichkeit halten, ist in Wahrheit ein Vorurteil.
Zweitens, es ist noch immer gut gegangen.
Das ist die Optimismusillusion von einem gesellschaftlichen Schicksal oder von einer gesellschaftlichen Entwicklung auf wundersame Weise ausgenommen zu sein. Das mag ja im Einzelfall sogar stimmen, nur für 90% der Bevölkerung, die alle glauben, dass sie ausgenommen sind, stimmt es genauso wenig, wie 90% der Deutschen zu Recht von sich behaupten können, dass sie überdurchschnittlich gute Autofahrer sind.
Drittens, Freiheit kann alles.
Das ist eine Spitze gegen einen platten und von vielen Zeitgenossen noch immer vertretenen Liberalismus, der behauptet, dass alle gesellschaftlichen Probleme dann am besten gelöst werden, wenn man ein Maximum in die Selbstverantwortung des Individuums stellt. Und die Menschen, die dieser Ideologie anhängen, haben nicht verstanden, dass es sehr viele Situationen gibt, in denen die Anreizstruktur so ist, dass die beste Lösung für jeden Einzelnen die schlechteste für alle ist.
Unsere Vorfahren in der Steinzeit lebten in einer ziemlich konstanten Welt. Wenn sie starben, sah die nicht viel anders aus als zum Zeitpunkt ihrer Geburt. Heute leben wir in einer beschleunigten Welt, die sich ständig verändert. Sind wir überhaupt in der Lage, all diese Prozesse zu verarbeiten und darauf richtig zu reagieren? Ist der Mensch für diesen Wandel überhaupt gemacht?
Ich glaube, wir sind dafür gemacht. Menschen sind die anpassungsfähigsten und kognitiv flexibelsten Wesen, die Evolution je hervorgebracht hat. Und es hat in der langen Geschichte der Menschheit immer wieder Situationen gegeben, in denen sich Menschen auf radikal neue Situationen einstellen mussten. Ich denke an Umbruchszeiten wie in der Renaissance, eine Epoche, die der unseren auf erstaunliche Weise ähnelt, nicht? Also es gab eine Globalisierung durch die Entdeckung der neuen Welt, Machtverhältnisse wurden umgestürzt, es gab eine neue Medientechnologie, nämlich den Buchdruck. Es gab Seuchen, natürlich gewaltige Seuchen. Wenn ich vergleiche, welchem Veränderungsdruck die Menschen um das Jahr, sagen wir mal 1550 ausgesetzt waren, dann kann ich nicht finden, dass wir in einer historisch ungewöhnlich unbequemen Lage sind.
Aber natürlich gibt es auch die Beispiele von Weltreichen, die zusammenbrechen, weil sie sich dem Wandel nicht gestellt haben.
Die Parallelen sind, dass da sehr hochentwickelte Gesellschaften und Zivilisationen, die über sehr lange Zeit sehr stabil waren, plötzlich an die Grenzen, wenn man so will, ihres Geschäftsmodells gestoßen sind und sich eine Situation ergeben hat, in der diese Gesellschaften mit den bisherigen Methoden nicht weitermachen konnten. Und als sie es dann eben doch versuchten, sind sie gescheitert. Das gilt sowohl für die Maya, das gilt für das Römische Reich. Die sind gewissermaßen blind in die Katastrophe gerasselt. Wir, wenn wir in die Katastrophe rasseln sehend in die Katastrophe. Wir können uns nicht darauf herausreden, dass wir nicht gewusst haben.
Die größte Katastrophe, die uns droht, ist natürlich der Klimawandel. Ständig bekommen wir eingeschärft, wie schnell wir unsere Lebensweise verändern müssen, wenn wir die globale Erwärmung im Rahmen halten wollen. Es gibt ein ganzes Institut an der Universität Erfurt, das sich damit beschäftigt, wie man Menschen dazu bringt, etwas gegen den Klimawandel zu tun. Es nennt sich das Institut für klimagesundes Verhalten. Der Soziologe Guido Mehlkopp forscht dort zu einem Phänomen, das die Wissenschaft Concern Behavior Gap nennt. Das schon erwähnte Ungleichgewicht zwischen dem Umweltbewusstsein und der Handlungsbereitschaft der Menschen. Ein Ergebnis: Wir wählen die Öko-Option vor allem dann, wenn sie nicht viel kostet.
Wenn ich im Supermarkt stehe und ich habe die Wahl zwischen zwei Äpfeln und der eine ist Bio und der andere nicht und die kosten ungefähr dasselbe, dann nehme ich den Bio-Apfel und habe ein gutes Gefühl. Aber wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehe, ob ich ein E-Auto kaufe oder einen Verbrenner und der Verbrenner ist deutlich günstiger, dann ist das eine ganz andere Frage.
Guido Mehlkopp hat mehrere sogenannte Neutralisierungstechniken identifiziert, mit denen die Menschen versuchen, diesen Widerspruch zwischen Anspruch und Handeln zu rechtfertigen. Hier sind drei davon.
Erstens, ich verfolge mit meinem Handeln ein höheres Ziel.
Ich weiß, es wäre besser, einen Kleinwagen zu fahren, der wenig Sprit verbraucht. Aber dann kaufe ich mir halt das SUV, das sehr viel Sprit verbraucht. Und eine Neutralisierungstechnik wäre, ja, ich muss meine Kinder sicher zur Schule bringen. Und je größer das Auto, desto sicherer sind die Kinder im Falle eines Unfalls.
Zweitens, die anderen sind Heuchler.
Beispielsweise sind die, die mehr für mehr Umweltschutz eintreten, ja eigentlich die, die dann auch nach Bali in Urlaub fliegen. Ja, also kann ich die ja nicht so ernst nehmen.
Drittens, mein Beitrag bewirkt doch sowieso nichts.
Ich trenne mühsam den Müll, aber mein Nachbar schmeißt alles in dieselbe Tonne. Dann kann ich mir die Mühe auch sparen.
Diese Neutralisierungstechniken, das ist auch ganz interessant, die funktionieren nur, wenn ich mir die nicht selbst ausdenke, sondern wenn die in meinem Umfeld sozial abgesichert sind. Also wenn die anderen dem folgen und sagen, ja, okay, wenn du das so sagst, stimmt schon.
Der Mensch ist ein soziales Wesen. Er lässt sich von dem beeinflussen, was die Menschen um ihn herum tun und denken. Und dort kann man ihn auch zu fassen bekommen.
Einer der stärksten Faktoren für Verhaltensänderungen, die wir in der Soziologie betrachten, ist der direkte soziale Vergleich. Wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus und wir haben jetzt diese smarte Technologie und ich sehe halt auf meinem Handy, wie viel ich verbrauche und ich sehe, wie viel ein Vergleichshaushalt verbraucht. Und wenn die Vergleichshaushalte im Schnitt weniger verbrauchen als ich, dann hat das für viele Leute einen ganz, ganz starken Effekt. Also der soziale Vergleich ist eigentlich das, was am besten funktioniert, wenn wir an dieses Nudging denken.
Nudging, das englische Wort, bedeutet so viel wie schubsen. In den 2010er Jahren war das ein regelrechter Trend. Die Vorstellung, man könne Menschen zu einem erwünschten Verhalten verleiten, indem man ihnen kleine Stupser in die richtige Richtung versetzt, die sie vielleicht gar nicht bewusst wahrnehmen. Einer, der von dieser Methode überzeugt war, war Nick Chater, ein Verhaltensforscher von der Warwick Business School in England.
Der Ausgangspunkt war die Überlegung, dass wir, wenn wir die menschliche Psychologie besser verstehen, vielleicht den Menschen helfen können, bessere Entscheidungen für sich selbst oder für das Gemeinwohl zu treffen, indem wir kleine Änderungen vornehmen, nicht etwas so Schwerwiegendes wie ein Gesetz oder eine Steuer. Und diese kleine Änderung könnte einen ziemlich großen Unterschied im Verhalten bewirken.
Politiker fanden diesen Ansatz sehr interessant.
This was a time when politicians were struggling after the financial crisis.
Nach der Finanzkrise hatten die Politiker mit vielen großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu kämpfen und sie hatten wenig Geld. 2010 richtete die Regierung unter Premierminister David Cameron in Großbritannien eine Kommission ein, die sich speziell mit diesen Erkenntnissen befasste und versuchte, sie umzusetzen. Sie wurde Behavioral Insights Unit genannt, informell und nicht sehr hilfreich auch Nudge Unit.
Unhelpfully really known as the Nudge Unit.
We are the Behavioral Insights Team, the world's first Nudge Unit.
Chater gehörte dieser Nudge-Kommission an und sah zunächst einmal eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die neuen Einsichten einzusetzen. Sei es bei der Wahl von Stromtarifen oder bei der Kaufentscheidung für ein neues Auto. Inzwischen ist er ziemlich ernüchtert. Seine Hauptkritik, Nudging mag kleine Veränderungen bewirken, für die wirklich großen gesellschaftlichen Probleme ist es nicht geeignet. Beispiel grüne Stromtarife.
Das wurde als großer Erfolg verkauft, weil die Menschen in großer Zahl umsteigen. Aber der Gesamteffekt ist im Grunde gleich null, weil man die Menschen nur umverteilt. Viele wechseln zum Ökostromtarif. Dafür haben aber andere einen kleineren Anteil an Ökostrom. Durch diesen Prozess werden keine neuen Windräder und Solarpanels geschaffen.
Das wichtigste Argument, das Chater gegen das Nudging vorbringt, es entlässt die wirklichen Übeltäter aus der Verantwortung.
Die großen Unternehmen haben bemerkt, dass sie da einen psychologischen Trick anwenden können. Anstatt dem Druck nachzugeben und ihr Handeln zu verändern, stellen sie das Problem als ein Problem des Einzelnen dar. Wir müssten den Menschen nur helfen, bessere Entscheidungen zu treffen.
Go to www.bptargetneutral.com and find out ways to lower your carbon footprint.
So for example, BP, the oil company had a...
Der Ölkonzern BP hat zum Beispiel plakatiert, vielleicht ist es Zeit für eine CO2-arme Diät. Sie können unseren Kohlenstoffrechner benutzen, um ihren Ausstoß zu berechnen. Wir stellen ihnen die Ressourcen zur Verfügung. Es ist also nicht unser Problem, sondern ihr Problem.
Neben der Frage, ob man mit Nudging die wirklich Verantwortlichen schont, gibt es große Zweifel daran, ob die kleinen Schubser überhaupt wirken. Wir hatten ja schon das Beispiel der Stromtarife. Gerd Gigerenzer, Psychologe am Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, hält den Hype ums Nudging für völlig übertrieben.
Ja, wenn es billig ist und funktioniert, habe ich nichts dagegen. Aber wenn es billig ist und so getan wird, als ob es funktioniert, dann muss man sehr aufpassen. Wir haben in Deutschland eine Diskussion über Organspende. Es gibt zu wenig Spender und Menschen sterben.
In Deutschland muss man aktiv einwilligen, Organspender zu sein und sich den Organspendeausweis holen. Die Österreicher hatten eine Nudging-Idee, die Widerspruchslösung. Jeder ist Organspender, es sei denn, er oder sie widerspricht ausdrücklich.
Natürlich erhöht die Veränderung zu einer Widerspruchslösung die Anzahl der potenziellen Spender. Aber erhöht es auch die wirklichen Spender? Ist das so einfach? Antwort: Nein. Das Problem ist ganz woanders. Man muss die Anreize schaffen für die Kliniken, dass sie die teuren Einrichtungen für eine Organspende aufrechterhalten. Man muss psychologisch vorbereiten, denn am Ende wird die Entscheidung eben nicht durch den Ausweis getroffen, sondern durch die Verwandten, die Eltern. Und in Spanien hat man diese Organisation fundamental verändert. Und es ist jetzt das Land, was am meisten wirkliche Organspenden hat. Und mit Nudging hat man da nichts erreicht.
In Spanien gibt es zum Beispiel in jeder größeren Klinik ein Transplantationsteam, das sich zentral um die Organspenden kümmert. Erst die verbesserte Infrastruktur hat die Verhältnisse wirklich verändert.
Den einen geht sozialer Wandel zu langsam, den anderen viel zu schnell, sodass sie sich überfordert fühlen. Wie soll ich an das Ende der Welt denken, wenn ich es finanziell kaum bis ans Ende des Monats schaffe?
Es fällt auf, dass diejenigen, die sich für einen schnellen Wandel einsetzen, etwa zum Klimaschutz, oft die gut gebildeten und wirtschaftlich gut gestellten sind. Die können sich zum Beispiel eine Wärmepumpe ohne weiteres leisten. Auf das unterschiedliche Tempo, mit dem Menschen den Wandel angehen, hat der Soziologe Steffen Mau in einem Vortrag im September 2024 an der Humboldt-Universität in Berlin hingewiesen.
Wenn die sozial-ökologische Transformation also Dinge wie den Einbau einer neuen Heizanlage, Tempolimit oder den Abschied von der Fleischwurst propagiert, dann treffen sie bei vielen auf neuralgische Stellen und heftige Gegenwehr. Deshalb kommt man mit dem prekären Verhältnis von Politik und gesellschaftlichem Wandel besser klar, wenn man davon ausgeht, dass in jeder Gesellschaft eine Vielzahl von unterschiedlichen Geschwindigkeiten existiert und dass diese mit gesellschaftlichen Gruppen oder Bevölkerungssegmenten irgendwie in Verbindung stehen.
Auch Guido Mehlkopp vom Erfurter Klimainstitut beobachtet, dass manche Menschen sich von den rapiden Veränderungen überfordert fühlen. Der Soziologe Emil Durkheim beschrieb das Phänomen schon 1897.
Und der hat halt die These aufgestellt, dass wenn sich eine Gesellschaft sehr, sehr schnell wandelt und ändert, dass dann viele Menschen sich davon überfordert fühlen. Und das nannte er Anomie. Und dann gibt es so eine Art Reflex bei einigen Menschen, dass die dann halt den Wandel stoppen wollen, um mit dieser dauernden Überforderung, ich muss etwas Neues lernen, ich muss mich umstellen, ich muss neue Lebensformen akzeptieren, ich muss neue Konsumformen akzeptieren, dass sie das einfach aufhalten wollen.
Dass das politische Folgen haben kann, spüren wir aktuell in vielen Ländern der Welt.
Und dass es dann so eine Art autoritären Reflex gibt hin zu, ja, wir wollen aber alles so haben, wie es früher mal war. Oder wie es vielleicht nie war, aber das ist unsere Idealvorstellung wie früher. Und deswegen haben dann halt auch Parteien Zulauf, die halt zu so einem eher traditionellen Gesellschaftsbild tendieren und sämtliche Formen des Modernen ablehnen.
Die kognitive Überforderung mit Veränderung, kann man die messen? Vielleicht sogar im Gehirn verorten? Leo Zmigrod, die sich selbst eine politische Neurowissenschaftlerin nennt, forscht darüber an der britischen Universität Cambridge. Im Mai 2025 erscheint ihr Buch »Das ideologische Gehirn« auf Deutsch. Sie hat kurz nach der Brexit-Abstimmung in Großbritannien Probandinnen und Probanden einen psychologischen Test machen lassen.
One of the kind of tasks that I use a lot in my research is called the Wisconsin card sorting test.
Eine der Aufgaben, die ich in meiner Forschung häufig verwende, ist der sogenannte Wisconsin Kartensortiertest. Das ist eine Art Spiel, bei dem den Teilnehmern Spielkarten vorgelegt werden, die sie nach einem nicht ausgesprochenen Kriterium sortieren sollen. Sie müssen das Muster herausfinden. Das kann unser Gehirn sehr gut und wir lernen schnell, dass die Karten zum Beispiel nach ihrer Farbe sortiert werden sollen.
Die Karten zeigen zum Beispiel einen roten Kreis oder drei blaue Dreiecke und die Regel kann lauten, sortiere sie nach der Farbe oder nach der Form. Die Stolperfalle dabei, nach einiger Zeit ändert sich die Regel und die Probanden bekommen das Signal falsch getippt.
Vielleicht ist die neue Regel, dass man die Karten nach der Anzahl der Symbole sortieren muss. Bemerkt die Person, dass sich die Regel geändert hat und passt sich an? Menschen, die kognitiv starr sind, widersetzen sich oft der Veränderung und folgen weiterhin der alten Regel, auch wenn sie jedes Mal einen falsch bekommen, weil sie Veränderung hassen.
Die Forscherin fragte sich, könnten solche psychologischen Variablen vielleicht ein Indikator für die politische Haltung sein? Sie fragte ihre Probanden, wie sie beim Brexit-Votum abgestimmt hätten und fand einen eindeutigen Zusammenhang.
What we saw is that very much people who
Wir haben festgestellt, dass Menschen, die offene Grenzen und kulturelle Durchlässigkeit mögen, auch kognitiv am flexibelsten sind. Während Menschen, die auf der Landkarte wieder Grenzen einführen wollen, bei diesen Spielen kognitiv viel starrer sind.
Eine völlig unpolitische kognitive Eigenschaft sagte also besser als jede Meinungsumfrage voraus, wie sich die Menschen bei einer politischen Abstimmung verhalten würden. Das wirft natürlich eine Menge Fragen auf. Zum Beispiel, sind diese Eigenschaften fest in unserem Gehirn verdrahtet? Werden wir gar mit ihnen geboren? Einen solchen Determinismus lehnt Leo Smigrod aber ab.
That would be very depressing. and I think that
Das wäre sehr deprimierend. Die Forschungen zeigen, dass die geistige Flexibilität veränderbar ist, dass wir alle flexiblere Denker werden und toleranter gegenüber Mehrdeutigkeit und Ungewissheit sein können, anstatt uns auf Klischees oder Mantras zu stützen. Betrachtet man Zwillingsstudien, so machen die Gene etwa 40% aus. Da bleiben noch etwa 60% übrig, die durch die Umwelt und die Interaktion mit anderen beeinflusst werden können. Menschen, die in einem sehr religiösen und dogmatischen Umfeld aufgewachsen sind, sich aber später aus diesem Umfeld befreit haben, scheinen sogar die kognitiv flexibelsten Menschen zu sein.
Leo Smigrod untersucht vor allem Menschen, die extremen Ideologien anhängen und kaum noch Argumenten zugänglich sind. Für die meisten von uns aber gilt, wenn die Faktenlage nicht mehr zu ignorieren ist, sind wir auch bereit, lange gepflegte Überzeugungen aufzugeben. Auch das liegt in unserer Natur.
Our brains are very much in pursuit of the truth.
Unser Gehirn strebt nach Wahrheit. Auch wenn es manchmal nicht so aussieht, wir versuchen, die Realität so genau wie möglich zu modellieren. Man überlebt nicht lange, wenn man sich ständig über den Zustand der Welt irrt. Deshalb interessieren wir uns für die Überzeugungen anderer, ob sie unsere Meinung bestätigen, sei es über Tatsachen oder über Werte. Kontakttheorie nennen wir das. Der Kontakt mit echten Menschen, die unsere Weltsicht in Frage stellen, kann unsere Ansichten nuancierter machen.
Das ist wohl auch der Grund, warum sich die am Anfang dieser Folge erwähnte Toleranz für andere Lebensformen in Deutschland durchgesetzt hat. Wenn wir Nachbarn haben, die anders sind als wir, aber nicht dem gängigen Klischee entsprechen, dann können wir Vorurteile abbauen.
Halt! Mein Freund, wer wird denn gleich in die Luft gehen? Greife lieber zur HB, dann geht alles wie von selbst.
Es gibt die positiven Beispiele, in denen neue Informationen und das Vorbild anderer Menschen einen großen gesellschaftlichen Wandel herbeigeführt haben. Der Wissenschaftsjournalist Stefan Klein nennt als Beispiel die Abschaffung der Sklaverei im 19. Jahrhundert, aber auch den Kampf gegen das Rauchen.
Ich fand in diesem Zusammenhang die historische Erfahrung mit dem Kampf gegen Big Tobacco sehr interessant und sehr aufschlussreich, aus mehreren Gründen. Erstens, weil die Tabakkonzerne gewissermaßen die Blaupause für das geliefert haben, was die Energiekonzerne 30, 40 Jahre später geliefert haben. Genau dieselben Methoden der Beeinflussung der Öffentlichkeit, der PR, der gekauften Wissenschaftler, der Lügen und so weiter und so fort. Zweitens, weil es auch da eine Phase gab, in der die Risiken des Tabakkonsums nicht mehr bestritten werden konnten und in der es trotzdem noch keine gesellschaftlichen Konsequenzen gab. Die Menschen waren wie in einer Schreckensstarre, die haben sich genau wissend weiter zugrunde gerichtet.
Die Kampagne gegen Rauchen in den USA hat unter anderem deswegen funktioniert, weil man es zu einem moralischen Problem gemacht hat. Und nicht einen individuellen, also wenn Sie rauchen, dann ziemlich wahrscheinlich hat Lungenkrebs und entsprechende Probleme, sondern über Secondhand-Rauchen, dass der Raucher die Kinder im Raum, ja, oder die anderen Nichtraucher eben auch gefährdet. Und das hat funktioniert. Moralisieren. Menschen sind moralische Wesen, das sieht man bei Kindern schon so. Das war wahrscheinlich der Schlüssel.
Gerd Gigerenzers Beispiel zeigt, es kann Jahrzehnte dauern, bis sich eine Idee durchsetzt und für einen tiefgreifenden Wandel sorgt. Diejenigen, die eine schnelle Veränderung suchen, müssen sich also in Geduld üben. Meist kommt der Fortschritt in kleinen Schritten, mit denen man auch Skeptiker überzeugen kann.
Was man machen kann, das nennt man auch das Foot-in-the-Door-Phänomen. Die Idee ist, ich fange mal mit einem kleinen Ding an. Ich bin Vertreter, ich will Ihnen was verkaufen. Ich sage, pass auf, bevor Sie die Tür zumachen, ich will Ihnen hier kostenlos einmal den Fußboden saugen, dann zeige ich Ihnen, wie gut der Staubsauger ist. Und so Schritt für Schritt eine kontinuierliche Eskalation zu gehen und nicht sofort mit der Tür ins Haus zu fallen. Ja, pass auf, fang mal an, ein Balkonkraftwerk dir an deinen Balkon zu hängen. Das kostet 300 Euro im Baumarkt. Und dann sehen die Leute, ey cool, mein Stromverbrauch geht richtig runter. Mit so einer ganz kleinen Maßnahme. Ich muss auch nicht grün wählen dafür. Ich reduziere meine Kosten. Dann mache ich die Leute mit einer sehr kleinen Maßnahme zum Gewinner.
Und was ganz wichtig ist für die Ungeduldigen, anzuerkennen, dass der Wandel wirklich mühselig ist für die meisten Menschen. Martin Noack zitiert die amerikanische Forscherin Christine Neff, die uns auffordert, in diesen Prozessen Mitgefühl mit uns selbst zu haben.
Dann kann man auf drei Arten und Weisen reagieren. Das erste ist, nett mit sich selbst sein. Anzuerkennen, dass das belastend ist. Wenn Menschen in solche Situationen geworfen werden, wie wir hier alle, dann ist es gut zu wissen, ich bin hier nicht alleine mit dieser Situation. Und der dritte Aspekt ist dann das Thema Achtsamkeit, wo man sagt, ich konzentriere mich aufs Hier und Jetzt, ich akzeptiere die negativen Gefühle, ich erkenne das jetzt an und frage mich im nächsten Schritt, was wäre denn für mich jetzt und hier gut? Mal den Computer zuzumachen, mal die ganzen schlechten News zuzumachen, mal den TikTok-Feed zuzumachen und mal rauszugehen, die Dinge, die wirklich wichtig sind für uns als soziale Wesen, dann halten wir diesen Druck, der sich aus der multiplen Krise ergibt, auch leichter aus und können eher in eine gemeinschaftsorientierte Lösung eintreten.
Wir haben es am Anfang schon gehört, wir verfügen heute über viel mehr Informationen als frühere Generationen und wissen viel mehr über die Konsequenzen unseres Handelns. Aber emotional sind wir immer noch dieselben menschlichen Wesen. Die Lücke zu schließen zwischen objektiver Erkenntnis und unserer Gefühlswelt, das ist eine Aufgabe für jeden Einzelnen von uns.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin, hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Und jetzt haben wir noch einen ganz besonderen Tipp für euch. Dr. Ketamin. In 4 Folgen beschäftigt sich die Serie für Das Wissen mit Mental Health und ganz konkret mit einem möglichen Mittel gegen Depressionen. Mit Ketamin. Host Yannick von Polar Berlin erzählt die Geschichte eines Arztes, der mit dieser Substanz die Zukunft der Psychotherapie einläuten will. Könnte der verstärkte Einsatz von Ketamin Therapiezeiten verkürzen, mehr Menschen Zugang zu psychotherapeutischer Versorgung ermöglichen und somit sogar das Gesundheitssystem entlasten? Ist Ketamin vielleicht das Heilmittel schlechthin? Weshalb ist es nicht längst zugelassen? Und wer verfolgt hier eigentlich welche Interessen? Wenn ihr Lust habt auf eine spannende Recherche über Ländergrenzen hinweg, die tief in die Wissenschaft einsteigt, Hintergründe liefert und Fakten von Mythen trennt, dann hört unbedingt rein. Die Serie Dr. Ketamin findet ihr ab sofort in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Am besten abonniert ihr direkt den Feed von Das Wissen, damit ihr die Serie und auch weitere spannende Inhalte von Das Wissen nicht verpasst. Den Link findet ihr bei uns in den Shownotes.